haben Sie sich anregen lassen für Ihren neuen Roman Die Entdeckung des Lichts?
Von, ich könnte jetzt sagen, der Löschung der Nacht, die stattfand 1889 in Schwabing, damals unabhängig von München. Und dort haben die Brüder Hermann und Jakob Einstein eine Anlage für elektrische Straßenbeleuchtung gebaut.
Da waren Sie aber nicht dabei, das ist unmöglich.
Nein, das wusste ich auch bis kurz bevor ich mit dem Buch anfing gar nicht. Das fand ich aber ganz charmant eigentlich. Es gab dort ein großes Einweihungsfest, an dem Albert Einstein teilgenommen hat als Neunjähriger. Und es gab vorher sowas wie Lichtintensitätsmessungen in einer Versuchsstation. Heute würde man das TÜV nennen, wo die nachweisen mussten, dass die Lampen überhaupt hell genug brennen und solche Dinge. Wo man aber auch sehen konnte, dass die Lichtintensität mit dem Abstand abnimmt, wenn man von der Lichtquelle weiter weggeht. Und zwar das Kuriose ist, dass wenn man den Abstand verdoppelt, dann ist die Lichtintensität nur noch ein Viertel. Das kann man nur damit erklären, dass Licht eine Kugelwelle ist und die Oberfläche einer Kugel sich eben so verändert. Also im doppelten Abstand ist sie viermal so groß. Und Albert Einstein fragte sich damals, was hat das mit dem verdammt nochmal so geraden Lichtstrahl zu tun, der in mein Zimmer fällt durchs Fenster? Und daran stellte sich die Frage, ist Licht eine Welle oder ein Teilchen?
Nun hätten Sie einen Roman über Einstein schreiben können, aber die Zentralfigur von Ihrem Buch, Die Entdeckung des Lichts, bei Dumont ist es gerade erschienen, ist nicht Einstein, er kommt auch vor, sondern es ist Michael Faraday. Warum?
Michael Faraday war einer der großen Vorbilder für Einstein und ich bin tatsächlich, ich habe jetzt ein kleines bisschen geschummelt, ganz anders auf den Stoff gekommen. Michael Faraday hat eine Schwermetallvergiftung gehabt und ein sehr, sehr kompliziertes Leben geführt, abgesehen davon, dass er aus der Armut kam, aus dem Elend, aus dem Hunger, hat sich hochgearbeitet zu einem der größten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts und hat nachweisen können, neben vielen anderen tollen Sachen, dass Licht magnetisch ist, was damals ein unglaublicher Fortschritt war und hinführte zur ersten Weltformel, von der man um 1890 herum sagte, dass sie das Ende der Physik besiegelt hat, weil man glaubte, es wäre nichts Neues mehr zu finden. Heute wissen wir, dass es meistens doch nochmal weitergeht.
Ein Satz aus Ihrem Buch. Was du dir nicht erfliegen kannst, musst du dir erhinken. Wie geht es Ihnen selbst beim Schreiben?
Also bei diesem Buch, das war eine Rechercheschlacht, musste ich am Anfang sehr hinken. Ich selber hatte nämlich auch eine Schwermetallvergiftung. Und die hat zur Folge, dass die Konzentrationsfähigkeit und vor allem das Erinnerungsvermögen stark eingeschränkt ist. Und als ich darauf stieß, dass ich wollte darüber schreiben, diese Erfahrung mit anderen Menschen teilen oder mitteilen und habe dann nach einem Stoff gesucht, weil ich definitiv nicht über mich schreiben wollte, nichts Autobiografisches, und stieß dann in einem Text von einem Berliner Chemiker, Alfred Stock, Professor für Chemie, wo die ganze Gruppe auch diese Vergiftung hatte, auf den Hinweis, dass in Michael Faradays Tagebüchern dezidiert, sehr detailliert über 40 Jahre dokumentiert ist, was so eine Schwermetallvergiftung mit einem anstellen kann. Und dann dachte ich, das ist ja fantastischer Stoff. Habe mich dann erst richtig intensiv mit Faraday beschäftigt und gesehen, was für tolle Dinge er entdeckt hat.
Inwieweit haben Sie dann doch über sich selbst geschrieben?
Ich hätte dieses Buch nicht schreiben können, wenn sich nicht die Biografie Faradays mit meiner zu einem beinahe grotesken Maße gedeckt hätte. Auch er hat erst eine Lehre gemacht. Ich hatte eine Handwerkslehre nach dem Abitur gemacht. Er kommt zwar von ganz unten, ich komme so aus dem Mittelfeld der Gesellschaft, war aber bestimmt nicht prädestiniert für ein Akademiker-Dasein. Ich bin der Einzige weit und breit in der Familie bei mir, der einen Doktortitel hat. Und ich habe als Physiker, ich habe Physik studiert, habe in der Forschung gearbeitet, am CERN in Genf unter anderem, auch zwei, wenn auch kleine, aber doch hübsche Dinge entdecken dürfen, sodass ich auch das Gefühl kenne und dieses Erlebnis, etwas in der Naturwissenschaft zu sehen, in meinem Fall war es eine Formel, die vorher noch keiner gesehen hat, etwas zu entdecken, was neu ist und was man in die Welt stellt und was auch nicht wieder geht.
Eine Formel, die wozu nutzt?
Ja, das weiß man also heutzutage meistens in dem konkreten Fall nicht so richtig, aber bei uns ging es darum, die Elementarteilchenwelt besser zu verstehen, eine Abkürzung zu finden, etwas, was kompliziert gedacht wird, besser, sauberer und vor allem schöner zu denken und schöner aufzuschreiben.
Sind Sie sehr musikalisch?
Ja, ich denke schon. Ich habe das allerdings erst, als ich Physik studierte, entdeckt. Kurioserweise gab es bei mir in der Familie die Annahme, dass wir nicht musikalisch sind. Das ist ein Grundmotiv meines ersten Romans gewesen, übrigens. Und es war dann relativ bitter zu sehen. Ich war 22, 23, 24 vielleicht, als es richtig zum Ausbruch kam, während des Studiums, dass es zu spät ist, um ein Instrument so zu lernen, dass man damit zum Beispiel beruflich was machen kann. Und mir geht es heute noch so oft, wenn ich jemand Geige spielen sehe vor allem, also wie das Instrument eins ist mit dem Musiker oder auch Gitarre spielen sehe, dann kommen mir schon ab und zu mal ganz kleine Tränen.
Das Buch ist komponiert auf eine ganz interessante Art und Weise. Es geht hier um Licht, auch tatsächlich ja um die Entdeckung des Lichts. Es geht um Wellen, es geht auch um Meereswellen. Eine entscheidende Szene spielt am Wasser. Aber es ist nicht in Wellenform sozusagen der Text, den Sie geschrieben haben, sondern es ist ja wie ein Bolero. Es wird immer enger, immer enger, immer enger. Es hat sich mir beim Lesen zu Teilen, der ich mich im übertragenen Sinne in die Hauptfigur doch sehr verliebt habe, auf die Kehle zugeschnürt, weil ich so ein Gefühl des Unentrinnbaren hatte. Ist es für Wissenschaftler, die sich ihrer Arbeit vollkommen ergeben, so, dass sie der auch unentrinnbar ausgeliefert sind?
Ich glaube schon. Also auf Faraday trifft es ganz sicher zu, auf Einstein auch, dessen ganzes Leben aber nicht erzählt wird. Aber es geht hier natürlich um eine Obsession. Ich habe mich zum Beispiel lange gefragt, bevor ich angefangen habe. Erstmal war ich gespannt, ob das stimmt, diese These mit der Quecksilbervergiftung, ob sich das mit meinen Erfahrungen deckt. Das war dann so in den Biografien, die ich gelesen habe. Und auch in allen Quellen konnte ich es nachvollziehen, bis in die letzten Einzelheiten bin ich davon überzeugt, dass es so gewesen ist. Und dann habe ich mich gefragt, warum zum Kuckuck hat er das nicht entdeckt? Er hat so vieles entdeckt. Er beschreibt es detailliert, analytisch. Er war ein analytisches Genie. Das heißt, das Trennen vom Wichtigen, das Wichtigen vom Unwichtigen, darin schlug ihn keiner. Und ich habe immer wieder gedacht, warum hat er das nicht rausgefunden und dann vielleicht abgestellt? Er wusste auch, dass er, wenn er ans Meer fährt, dass es ihm viel besser geht. Das hat er dann immer häufiger gemacht, bis zu dem Punkt, wo das nichts mehr genutzt hat. Und die einzige Erklärung ist, er hat sein Labor so geliebt, dass er das in Kauf genommen hat. Insofern ist es auch eine Liebesgeschichte.
Ist Schreiben für Sie eine Liebesgeschichte, eine Obsession, Ralf Bendt?
Ja.
Was ist die Befriedigung? Das fertige Buch?
Das Gelingen, aber das Gelingen, glaube ich, besteht in der Erkenntnis. Also man sagt ja so gerne, ein gutes Buch ist eines, das einen verändert, wenn man es liest. Aber ich kann Ihnen sagen, dass jedes Buch, das ich schreibe, mich unglaublich verändert. Hier zum Beispiel habe ich damit angefangen mit einer Wut auf die Medizin, auf die Zahnärzte, die nicht wissen, was sie in Zähne stopfen. Ich habe immer gern gesagt, die würden auch Uran reinstopfen, wenn es billig ist und gut füllt. Und sagen, na, das strahlt nur ein ganz kleines bisschen. Und dann habe ich aber hier doch gesehen, im 19. Jahrhundert, die Lebenserwartung selbst Albert Einsteins, also am Ende des 18. Jahrhunderts bei seiner Geburt, des 19. Jahrhunderts lag bei 30 Jahren. In England gab es Arbeiterviertel, da lag 1850 die Lebenserwartung bei 16 Jahren. Heute liegt sie bei Mitte 70 in industriellen Gesellschaften. Und ich habe gerade vor kurzem eine Zahl gehört, in den letzten 15 Jahren hat sich die Lebenserwartung um 4 Jahre erhöht. Das ist eine astronomisch hohe Zahl. Und ich bin voller Bewunderung für die Wissenschaftler, die hier unter Einsatz ihres Lebens, muss man tatsächlich sagen, ihre Gesundheit, die Anfänge von dieser Wissensgesellschaft für uns erkämpft haben.
Die Entdeckung des Lichts von Ralf Bönd bei Dumont erschienen. Gerade jetzt, heute Abend ist Lesung. Sie werden sich sicherlich auch dem Gespräch stellen in der Akademie der Künste in Berlin im Plenarsaal. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ein Handwerk erlernt. Was haben Sie da gelernt?
Autoschlosser, aber nicht abschrecken lassen. Ich bin ein ganz normaler Mensch.
Können Sie es noch? Können Sie noch ein Auto reparieren?
Solange keine Elektronik drin ist, ja.
Danke für das Gespräch.
Ich danke.